Gerhard Schweitzer, Syrien verstehen, Geschichte, Gesellschaft und Religion. Es ist schwer, die Ereignisse im Syrienkrieg seit 2011 nachzuvollziehen, ohne die historischen Hintergründe zu kennen. In Syrien gibt es zahlreiche unterschiedliche Parteien und sie alle haben ihre eigenen Interessen und ihre eigene Geschichte. Die Blinks zu Syrien verstehen entwirren das Bild und erklären den Konflikt und dessen Hintergrund auf anschauliche Weise. Du wirst feststellen, dass Syrien eine bemerkenswerte Kulturgeschichte hat und dass auch der Westen seinen Anteil an den tragischen Entwicklungen in der Region hat. Wer Syrien verstehen will, muss außerdem erkennen, dass der Islam für uns Europäer nicht völlig fremdartig ist, sondern dass muslimische Kulturen schon immer die abendländische Kultur mitgeformt und begründet haben. Dabei werden die folgenden Blinks helfen. Wusstest du zum Beispiel, dass der Westen sein aufklärerisches Selbstverständnis den Muslimen verdankt? Blink Nummer 1. In Syrien sind Christentum und Islam unzertrennlich miteinander verwoben. Blenden wir einmal kurz die schrecklichen Bilder des Krieges in Syrien aus und begeben uns auf eine Zeitreise. Syrien war keineswegs immer fest in muslimischer Hand, ganz im Gegenteil. Es war sogar eines der Kernländer des frühen Christentums. In Antiochia, der damaligen Hauptstadt Syriens, entwickelten sich im ersten Jahrhundert nach Christus die Grundstrukturen der christlichen Kirche, wie wir sie heute kennen. Hier wurde das Wort Messias erstmals aus dem Hebräischen in das Griechische Christus übersetzt und hier bezeichneten sich seine Anhänger auch erstmals als Christen und begannen, das Kreuz zu verehren. Bis ins 7. Jahrhundert blieb Syrien eines der wichtigsten theologischen Zentren des Christentums und hatte einen eigenen Bischofssitz. Im 7. Jahrhundert wurde Syrien dann zum Zentrum des islamischen Großreichs. Der fünfte Kalif Muawiya verlegte damals seine Residenz von Medina in Saudi-Arabien nach Damaskus und von dort aus erweiterten die nachfolgenden Kalifen ihr Reich über Nordafrika nach Spanien und über den Iran bis an die Grenze Indiens. Dennoch prägten beide Religionen die Kultur Syriens. In jeder größeren Stadt existiert ein christlich geprägtes Viertel und bis zum Kriegsbeginn 2011 fanden sich in den Straßen häufig ein Kirchturm und ein Minarett direkt nebeneinander. Sowohl christliche als auch muslimische Feiertage und Festlichkeiten waren Teil des öffentlichen Lebens in Syrien. Es gab außerdem zahlreiche volkstümliche Bräuche, die von Christen und Muslimen gemeinsam begangen wurden. So beteten zum Beispiel muslimische und christliche Frauen in der Tradition altsyrischer Fruchtbarkeitsriten gemeinsam für die Überwindung ihrer Unfruchtbarkeit. Auch vor dem Haupt des christlichen Heiligen Johannes dem Täufer in der Umayyaden-Moschee in Damaskus beten sowohl Christen als auch Muslime. Auf einem Minarett dieser Moschee, das den Namen Jesus-Minarett trägt, prangt die Inschrift: Dein Reich, Jesus Christus, ist ein Reich der Ewigkeit. Und deine Herrschaft währt ewig. So ist Syriens Geschichte auch immer die Geschichte des Dialogs zweier Religionen. Blink Nummer 2. Der frühe Islam war für seine Zeit außergewöhnlich tolerant. Vor allem unter dem Eindruck der Terrororganisation Islamischer Staat existiert ein Bild des Islam, das ihn als rückständige und altmodische Religion sieht. In seiner Frühzeit machte den Islam jedoch gerade seine Toleranz und Offenheit im Vergleich zu anderen Religionen aus. Keine andere Religion pflegte derart offene Beziehungen zu Andersgläubigen. Muslimische Soldaten vermieden zum Beispiel unnötige Tode und schützten christliches Kulturgut. Nach ihrer Eroberung von Damaskus im Jahr 638 ließen die Muslime die Christen weiterhin in ihrer bedeutendsten Kirche beten, der Johannesbasilika, und begnügten sich etwa 70 Jahre lang mit dem Innenhof der Kirche. Als Kalif al-Walid 705 schließlich anstelle der Johannesbasilika den Bau der Umayyaden-Moschee veranlasste, zahlte er den Christen eine hohe Abfindung. Und während die Christen bei ihrer Eroberung Jerusalems 1099 in einem Massaker Zehntausende wehrlose Muslime und Juden töteten, darunter auch viele Frauen und Kinder, ließen die muslimischen Eroberer 1187 die gegnerischen Soldaten gegen ein geringes Entgelt ziehen. Zugleich stellte Sultan Saladin alle Kirchen vor Ort unter seinen Schutz. Viele arabische Christen fühlten sich sogar unter muslimischer Herrschaft sicherer als unter der christlichen, denn die byzantinische Kirche duldete nur ihre staatlich verordnete Konfession des christlichen Glaubens, und verfolgte die Anhänger aller anderen christlichen Glaubensrichtungen unerbittlich. Gläubige aller unerwünschten christlichen Konfessionen boykottierten daher ihre Machthaber im Kampf gegen die Muslime und feierten diese als ihre Befreier. Die muslimischen Kalifen gewährten ihren christlichen Untertanen weitgehende Autonomie. Sie drängten niemanden zu konvertieren, denn der Koran predigt Respekt gegenüber Christen und Juden, weil auch sie nur einen Gott verehren. Sie dürfen daher nicht gewaltsam, sondern nur durch Überzeugungskraft zum Islam bekehrt werden. So waren zur Hälfte des 8. Jahrhunderts nach 100 Jahren muslimischer Herrschaft erst 10% der ansässigen Christen zum Islam konvertiert. Im täglichen Leben waren Christen fast vollwertige Mitglieder der muslimischen Gesellschaft. Sie konnten beispielsweise sogar Lehrstühle an Universitäten besitzen. Ganz gleichberechtigt waren sie allerdings nicht. Sie durften zum Beispiel kein Staatsoberhaupt stellen. Nicht nur in puncto Religionsfreiheit war der Islam also besonders fortschrittlich, wie wir im folgenden Blink sehen. Blink Nummer 3. Die westliche Kultur beruht auf dem Wissensschatz muslimischer Gesellschaften. Wenn im Westen über muslimische Gesellschaften berichtet wird, schwingt oft Überheblichkeit mit und die Differenzen und die Rückständigkeit der anderen werden betont. Dabei wird aber vergessen, dass islamisches Wissen das Fundament des westlichen Selbstverständnisses bildet. Während christliche Machthaber das kulturelle und wissenschaftliche Erbe der Antike vernichten wollten, bemühten sich muslimische Machthaber um dessen Erhalt. Kaiser Theodosius erklärte 391 das Christentum zur Staatsreligion und ließ alles Heidnische verbieten. Dazu zählte in seinem Verständnis auch die komplette vorchristliche Philosophie, Wissenschaft und Dichtung. Unzählige bedeutsame Schriftrollen und Bücher wurden gezielt vernichtet oder der Verwahrlosung überlassen. Mit der ausdrücklichen Zustimmung des Kaisers wurden unzählige wertvolle Werke in der wichtigsten Bibliothek der Antike in Alexandria verbrannt. Im Jahr 600 wurde die letzte bedeutsame antike Bibliothek, die Palatina in Rom, vollkommen zerstört. Muslimische Machthaber dagegen suchten in den eroberten Ländern nach antiken Werken, übersetzten sie ins Arabische und gaben sie zum allgemeinen Studium frei. Auch sie waren entschieden gegen den antiken Glauben an viele Gottheiten. Sie argumentierten jedoch, dass sich die Werke der antiken Philosophen und Wissenschaftler nicht auf die antiken Götter bezogen, sondern auf Logos, das Prinzip der höchsten Vernunft, welches ebenso den einen Gott, Allah, repräsentieren könne. Die europäischen Gesellschaften erinnerten sich erst Jahrhunderte später an das verloren gegangene Wissen der Antike, welches die Araber für sie bewahrt hatten. Das europäische Erwachen der Renaissance begann dort, wo der engste Austausch mit arabischen Ländern stattfand, in Sizilien und Apulien, die regen Handel mit der arabischen Welt betrieben. Hier entstand 1276 die erste europäische Papiermühle für sogenanntes arabisches Papier, beinahe 500 Jahre nach dessen Einführung in Bagdad und 1200 Jahre später als in China. Durch die Möglichkeit, Manuskripte kostengünstig zu vervielfältigen, gelangten ab diesem Zeitpunkt vermehrt wissenschaftliche Bücher nach Europa. Erst durch arabische Übersetzungen und Kommentare lernten die Europäer also den Wert des antiken Erbes neu kennen. Allerdings waren die Muslime nicht nur Bewahrer von Wissen, auch ihre eigenen Denker leisteten Großes. Blink Nummer 4. Muslimische Gesellschaften waren den Europäern auf dem Weg in die Moderne um Jahrhunderte voraus. Während Europa vom 8. bis 14. Jahrhundert im düsteren Mittelalter versank, erlebte der Islam sein goldenes Zeitalter. Muslimische Denker aller Fachrichtungen waren damals ihren europäischen Kollegen weit voraus. In persischen und arabischen Krankenhäusern wurden Patienten dank medizinischem Fachwissen geheilt, während ihnen in Europa noch fiktive Dämonen ausgetrieben wurden. Muslimische Mediziner etablierten eine Krankenhausstruktur, die bis heute funktioniert. Sie führten Spitäler ein, in denen fest angestellte Ärzte in unterschiedlichen Abteilungen arbeiteten, zum Beispiel in der Chirurgie, der Orthopädie oder der Psychiatrie. Einer der herausragendsten Mediziner des Mittelalters war der Perser Ibn Sina. Er analysierte bereits im 11. Jahrhundert den menschlichen Blutkreislauf und verstand die Ansteckungsgefahr von Krankheiten wie der Tuberkulose. In Europa hingegen war man bis zum 16. Jahrhundert davon überzeugt, dass Krankheiten von Gott auferlegte und gerechte Strafen wären. Die Krankenhäuser wurden von Mönchen betrieben und ihre Therapien bestanden aus Kräutertee, Gebeten und Teufelsaustreibungen. Die muslimischen Gelehrten waren nicht nur gute Mediziner, sie nahmen sogar die Aufklärung vorweg. Der maghrebinische Historiker und Politiker Ibn Khaldun verstand zum Beispiel den Staat nicht als eine religiöse, sondern als eine politische Entität und formulierte erstmals allgemeingültige Gesetze für das Herrschaftssystem, 100 Jahre bevor mit Niccolò Machiavelli ein Europäer etwas Vergleichbares zustande brachte. Und schon 700 Jahre vor Voltaire äußerte sich der syrische Dichter Abul Alal Ma'ari ähnlich sarkastisch über den Religionsapparat wie später sein französischer Kollege. Muslimische Gesellschaften hatten ein modernes Verständnis von Bildung als Mittel zur gesellschaftlichen Partizipation. In allen islamischen Metropolen gab es öffentliche Schulen, Bibliotheken und Akademien, die Angehörigen aller sozialen Schichten offenstanden. Im Gegensatz zu Europa war auch die Sprache des Heiligen Buchs, der Wissenschaft und des Volkes die gleiche, Arabisch. Dadurch konnte die Bevölkerung leicht an religiösen und wissenschaftlichen Diskursen teilhaben. In Europa hingegen waren im 12. Jahrhundert noch 95% der Bevölkerung Analphabeten. Nur der höhere Klerus konnte das Heilige Buch und wissenschaftliche Texte auf Latein oder Griechisch lesen. Dieser Vorteil der arabischsprachigen Gesellschaften sollte sich aber schon bald in sein Gegenteil verkehren. Blink Nummer 5. Der Aufstieg orthodox-muslimischer Kräfte ab dem 13. Jahrhundert führte zu einer Krise der arabischen Hochkultur. Heute sind die Länder des Nahen Ostens längst nicht mehr bekannt für ihre Fortschrittlichkeit, sondern im Gegenteil für ihren Hang zum religiösen Fundamentalismus. Wie konnte das geschehen? Lange Zeit konkurrierten in der arabischen Welt orthodoxe und liberale Kräfte um gesellschaftlichen Einfluss, vor allem im Bildungssektor. Vom 9. bis zum 14. Jahrhundert existierten zwei verschiedene Hochschultypen, einerseits die Medresse, die für religiöses Wissen zuständig war, und andererseits die Dar al-Ilm, die sich mit Sozial- und Naturwissenschaften beschäftigten. In den Medressen rivalisierten eine freie und eine orthodoxe Interpretationsweise der islamischen Schriften. Die liberalen Imame trafen selbstständige Urteile, wenn der Koran und die Scharia keine ausreichenden Handlungsanweisungen boten, und sie orientierten sich in ihren Urteilen an den modernen Wissenschaften. Die Mitglieder der orthodoxen Strömung hingegen bestanden darauf, dass alle Textstellen schon ab dem 10. Jahrhundert abschließend interpretiert worden waren und man sich der Autorität der Vorfahren unterwerfen müsse. Für sie gab es nichts mehr zu diskutieren oder zu entscheiden. Beide Arten von Medressen existierten über lange Zeit parallel, da sie von verschiedenen Geldgebern finanziert wurden. Doch im 13. Jahrhundert wurde die Finanzierung zentralisiert und die konservative Strömung der Rechtsprechung Taklid setzte sich durch. Der Grund war einfach. Diese Sichtweise schien den Herrschern besser geeignet, um für stabile Verhältnisse zu sorgen und ihre Macht zu sichern. Die Anhänger der konservativen Strömung sorgten dafür, dass die griechisch inspirierten Hochschulen für Sozial- und Naturwissenschaften geschlossen wurden und die muslimische Religionsausbildung bestand vom 14. bis ins 19. Jahrhundert somit fast nur noch aus orthodoxer Koranlehre. Verstärkt wurde die Rückständigkeit der Religionsausbildung durch ein sprachliches Problem. Hocharabisch, die Sprache des Koran, gilt als heilig und darf nicht verändert werden. Daher kann sie sich nicht an moderne Entwicklungen anpassen. Es gibt unzählige Dialekte und Neologismen im gesprochenen Arabisch, jedoch nicht im geschriebenen. Aus diesem Grund werden zum Beispiel in Algerien technische Fächer in den Universitäten fast nur auf Französisch gelehrt. Ein orthodoxes Religionsverständnis steht einer fortschrittlichen Gesellschaft grundsätzlich im Weg. Und das gilt insbesondere für die Emanzipation der Frau. Blink Nummer 6. Religion und Armut verhindern die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Einer der beliebtesten Kritikpunkte am Islam ist die Unterdrückung der Frauen. Dabei wird aber gerne übersehen, dass auch das Christentum nicht gerade ein Vorbild in Sachen Gleichberechtigung ist. Im Koran heißt es, dass Männer vor Frauen bevorzugt sein sollen, weil auch Gott sie bevorzugt hat. Die Bibel stimmt dazu. Lasset eure Frauen schweigen in der Gemeinde, denn sie sollen untertan sein. Von Anfang an waren Frauen in der christlichen Schöpfungsgeschichte das böse Geschlecht. Den ersten Beweis dafür lieferte Eva, als sie die Vertreibung aus dem Paradies verursachte und die Menschheit mit der Erbsünde belegte. Auch der Gesichtsschleier, der oft als Aufhänger für Kritik am Islam dient, war eine christliche Erfindung. Ursprünglich befahlen die christlichen Kaiser von Byzanz ihren Ehefrauen, ihr Gesicht zu verhüllen, um es vor den Blicken der Untertanen zu verbergen. Muslimische Fürsten führten diesen elitären Brauch fort und wurden von anderen Stadtbewohnern nachgeahmt, die ebenso vornehm erscheinen wollten. Mit der Zeit etablierte sich der Gesichtsschleier als ein religiöses Symbol, das sich bis heute gehalten hat. Im 20. Jahrhundert wurden Frauenrechte in muslimischen Ländern immer dann etabliert, wenn säkulare Kräfte an die Macht kamen. So veranlasste Kemal Atatürk, Gründer und erster Präsident der Türkischen Republik, schon 1926 die rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau. Atatürk setzte sich für eine strikte Trennung von Religion und Staat ein und untersagte zum Beispiel das Tragen von Kopftüchern in öffentlichen Institutionen wie der Universität. Syrien war später dran. 1971 führte die säkulär orientierte Baath-Partei unter Präsident Hafiz al-Assad, dem Vater von Bashar al-Assad, das Wahlrecht für Frauen und die Schulpflicht für Jungen und Mädchen ein. Oft trägt jedoch Armut dazu bei, dass Frauen ihre erkämpften Rechte nicht in Anspruch nehmen können. Formell haben Mädchen zum Beispiel in den meisten Ländern die gleichen Ausbildungsmöglichkeiten wie Jungen. Da es sich aber viele Familien nicht leisten können, alle Kinder zur Schule zu schicken, investieren sie nur in ihre Söhne, während die Mädchen ihre Geschwister beaufsichtigen oder arbeiten müssen. So wird die formelle Chancengleichheit durch die ökonomische Realität zunichte gemacht. Und das gilt nicht nur für muslimische Gesellschaften. Blink Nummer 7. Der Islam ist so vielfältig wie seine Anhänger. Was wir auch gerne vergessen, wenn wir über den Islam reden, ist, dass es den Islam eigentlich überhaupt nicht gibt. Die meisten von uns haben sicher schon von Sunna und Schia gehört. Der Streit zwischen diesen beiden Konfessionen dreht sich um die rechtmäßige Nachfolge Mohammeds, der 632 starb. Damals sprachen sich einige Clanführer für Ali ibn Ali Talib aus, den Mann von Mohammeds einziger Tochter Fatima. Die Mehrheit allerdings votierte für einen geeigneteren Kandidaten, der nicht Teil der Familie war. In den folgenden 24 Jahren wurden drei Kandidaten zu Kalifen ausgerufen und starben, bis schließlich doch Ali erwählt wurde. Er und sein Sohn Hussein wurden schließlich ermordet und die beiden gelten seitdem als Märtyrer. Danach gelang es keinem direkten Nachkommen Mohammeds je wieder an die Macht zu kommen. Die Schiiten lehnen im Gegensatz zu den Sunniten alle Kalifen ab, die keine direkten Nachfahren von Mohammed sind. Nur diese betrachten sie als die wahren Imame und als unfehlbar. Doch auch innerhalb der schiitischen Konfession gibt es Unterschiede. So wird zum Beispiel zwischen den Siebener und den Zwölfer Schiiten unterschieden. Die Siebener Schiiten glauben, dass nur 7 von 12 männlichen Nachkommen Mohammeds unfehlbar waren. Der letzte von ihnen hieß Ismail, weswegen die Anhänger dieser Strömung auch Ismailiten genannt werden. Die Zwölfer Schiiten halten hingegen alle 12 männlichen Nachkommen Mohammeds für unfehlbar. Dieser Strömung gehören heute 85% aller Schiiten an. Hinzu kommen noch die Alawiten, eine Abspaltung der Ismailiten, die sowohl von den Sunniten als auch von den Schiiten für Ketzer gehalten werden. Sie halten sich nicht an die 5 täglichen Gebete oder an das Fastengebot im Ramadan. Der Besuch einer Moschee oder die Wallfahrt nach Mekka sind für sie reine Äußerlichkeiten. Dafür haben sie den christlichen Brauch übernommen, Weihnachten und Ostern zu feiern. Heute sind 90% der Muslime Sunniten und 10% Schiiten. In Syrien waren vor dem Krieg die ca. 2 Millionen dort lebenden Alawiten an der Macht und regierten über eine mehrheitlich sunnitische Bevölkerung. Blink Nummer 8. Die Baath-Partei ist ein Machtinstrument religiöser Minderheiten in Syrien. Offiziell ist Syrien ein Mehrparteienstaat. Doch tatsächlich wird es schon seit über 50 Jahren von der säkular-nationalistischen Baath-Partei regiert. Die Partei wurde schon seit ihrer Gründung 1943 durch religiöse Minderheiten dominiert. Ihr Gründer Michel Aflaq war zum Beispiel ein Christ. Er hoffte, dass der von ihm propagierte arabische Nationalismus dazu führen würde, dass alle Konfessionen in die Gesellschaft integriert würden. Nicht die Religion, sondern der Nationalstaat sollte die Menschen vereinen. Als Syrien noch eine französische Kolonie war, wurden religiöse Minderheiten wie die Alawiten von den Kolonialherren privilegiert behandelt. Sie konnten zum Beispiel im Militär bevorzugt Karriere machen, denn Frankreich hoffte, mit ihnen als Verbündeten die sunnitische Bevölkerung besser kontrollieren zu können. Natürlich traten auch viele dieser Offiziere der Baath-Partei bei, und da sie die einzigen mit einem ausgebildeten Korpsgeist waren, gelangten sie innerhalb der Partei schnell an die Macht. Nachdem Syrien 1944 die Unabhängigkeit erlangte, gab es ständige Machtkämpfe und zahlreiche Staatsstreiche, die 1963 schließlich die Baath-Partei an die Macht brachten. 1970, beim 10. Putsch seit 1944, wurde der Alawit Hafiz al-Assad Minister und Staatspräsident. Seither ist die Baath-Partei das Instrument der alawitischen Assad-Dynastie, welche die sunnitische Bevölkerungsmehrheit unterdrückt. Die Macht der Assads beruht dabei auf einem alawitischen Sicherheitsapparat, der jeden Widerstand der Sunniten blutig niederschlägt. 1982 töteten die bewaffneten Einheiten der Baath-Partei zum Beispiel 30.000 Einwohner der Stadt Hama, weil Sunniten dort zum Protest aufgerufen hatten. Auch der 2011 ausgebrochene Krieg in Syrien verläuft entlang dieser religiösen Grenzlinien. In den ersten Tagen des Aufstands skandierten die Demonstranten Christen nach Beirut, Alawiten in den Sarg. Die Freie Syrische Armee, die erste Gruppe des bewaffneten Widerstands gegen Assad, bildete sich vor allem aus sunnitischen Offizieren, die desertierten, um nicht gegen ihre demonstrierenden Glaubensbrüder vorgehen zu müssen. So wurde aus einem machtpolitischen Konflikt ein religiöser Krieg. Ähnlich verlief auch die Entstehung des Islamischen Staats. Blink Nummer 9. Der Erfolg des sogenannten Islamischen Staats ist ein Resultat der amerikanischen Invasion im Irak. Viele Menschen im Westen fühlen sich durch die Schreckensmeldungen aus dem Gebiet des IS in ihrer negativen Meinung über den Islam bestätigt. Dabei vergessen sie aber, dass erst das Eingreifen des Westens dieser fanatischen Ausprägung des Islams überhaupt zum Erfolg verhalf. Der IS hat seinen Ursprung in den amerikanischen Besatzungsgefängnissen im Irak. Diese Lager wurden von den USA nach der Invasion 2003 errichtet und verstoßen gegen alle internationalen Standards. Viele der Inhaftierten sind unschuldig und werden dort über Jahre hinweg ohne Prozess festgehalten und gefoltert. Kein Wunder, dass sie dort für anti-westliche Propaganda und radikal-islamisches Gedankengut empfänglich werden. Das gesamte aktuelle Führungspersonal des IS war in solchen Gefängnissen inhaftiert. Als Hommage an die gemeinsame Erinnerung zwingen Kämpfer des IS ihre Opfer in Videobotschaften, eben solche orangenen Overalls anzuziehen, wie sie sie in den amerikanisch-irakischen Gefängnissen tragen mussten. Ihre Expertise haben die IS-Kämpfer von den Beamten Saddam Husseins, die von den USA abgesetzt wurden. Als die USA die Führung im Irak übernahmen, entließen sie alle sunnitischen Beamten sowie die gesamte Regierung und ersetzten sie durch Schiiten und Kurden, die bislang unterdrückt worden waren. Die Sunniten hatten ab sofort nichts mehr zu sagen. Viele der frustrierten ehemaligen Funktionäre, Geheimdienstagenten und Offiziere Saddam Husseins schlossen sich daher dem IS an, um wieder mehr Geltung zu erlangen. Durch ihre jahrzehntelange Erfahrung in der Regierung und im Militär verhalfen sie dem IS zu militärischem und strategischem Erfolg und konnten einen effektiven Sozialstaat aufbauen. So gewährt der IS seinen Anhängern unter anderem Krankenversicherung, Kindergeld und eine Witwenpension. Finanziert werden diese Ausgaben vorrangig durch die Erträge eroberter Ölfelder, die Steuern reicher Clans und Spenden Saudi-Arabiens. Wirtschaftlich sind Länder wie Afghanistan, der Irak und Libyen am Boden, nachdem sie angeblich von den USA befreit wurden. Natürlich erscheint den Menschen dort ein Sozialstaat umso attraktiver, der den Islam aufwertet und seinen Anhängern ein neues Selbstbewusstsein verleiht. Die Invasionspolitik der USA ist also die Grundlage für die Gründung, den militärischen Erfolg und die zahlreiche Anhängerschaft des IS. Blink Nummer 10. Die zahlreichen flüchtenden Menschen stellen Staaten im Nahen Osten und in Europa vor große Herausforderungen. In Deutschland kursiert seit 2015 das Schlagwort der Flüchtlingskrise. Doch erst im Vergleich zu anderen Ländern lässt sich dieses Problem richtig einordnen. Einige Nachbarländer Syriens kommen dabei an die Grenze ihrer Aufnahmekapazität. Das gilt besonders für den Libanon. In dem relativ kleinen Land lebten ursprünglich nur ca. 4 Millionen Menschen. Seit der Gründung Israels 1948 sind bereits 400.000 vertriebene Palästinenser hinzugekommen und der Syrienkrieg hat dem Libanon über 1,5 Millionen Geflüchtete aus dem Nachbarland beschert. Wenn wir diese Verhältnisse auf Deutschland übertragen würden, hätten wir hier 20 Millionen syrische Geflüchtete. Der Libanon ist mit diesen Anforderungen offensichtlich überlastet. Es gibt keine Kapazitäten, um all diese Menschen unterzubringen, zu verpflegen und für die Bildung ihrer Kinder aufzukommen. Gleichzeitig bekommen die Geflüchteten aber auch keine Arbeitserlaubnis, weil es schlicht nicht genug Arbeitsplätze im Land gibt. Stattdessen sind sie gezwungen, jahrelang untätig in notdürftigen, von Hilfsorganisationen betriebenen Zeltstätten auf ein Ende des Krieges in ihrer Heimat zu hoffen. Gemessen am Libanon haben die europäischen Länder relativ wenig Geflüchtete aufgenommen. Dennoch reagiert auch hier die Bevölkerung verunsichert. Rassistische und islamfeindliche Diskurse und Bewegungen haben Zulauf. Bürgerbewegungen wie Pegida hetzen bei Demonstrationen mit tausenden Teilnehmern gegen Flüchtlinge, und in vielen europäischen Ländern wird verstärkt darüber diskutiert, ob der Islam und seine Anhänger zur abendländischen Kultur passen. Nach Ausschreitungen und sexuellen Übergriffen durch junge Muslime in der Silvesternacht 2015/2016 in Köln wird in Deutschland verschärft darüber debattiert, ob die Integration der Geflüchteten aus dem Nahen Osten überhaupt gelingen kann. In diesem gesellschaftlichen Klima gewinnen rechtspopulistische Parteien wie die AfD an Auftrieb und die Unterkünfte von Asylbewerbern werden vermehrt angegriffen. Syrien, ein Land mit einer stolzen Geschichte, zerfleischt sich seit 2011 in einem verheerenden Bürgerkrieg und die Bevölkerung flieht. Anstatt die Ankommenden mit Skepsis zu betrachten, sollten wir uns allerdings vor Augen führen, wie eng das Christentum und der Islam seit jeher miteinander verwoben sind und dass auch der Westen eine Mitschuld an der Katastrophe in Syrien trägt. Danke, dass du dir unsere Blinks zu dem Buch »Syrien verstehen« von Gerhard Schweizer angehört hast. Im Kern geht es darum, wenn wir Syrien verstehen wollen, müssen wir uns mit der Kulturgeschichte und Politik des Landes beschäftigen. Dabei sehen wir, dass Syrien von unterschiedlichen östlichen und westlichen Kulturen geprägt wurde. Während einige Menschen den scheinbar unzeitgemäßen Islam für die Konflikte in Regionen wie Syrien verantwortlich machen, sollten wir uns bewusst machen, dass keine Religion per se fortschrittlicher ist als die andere und dass Krisen und Kriege immer durch komplexe Konflikte vieler unterschiedlicher Akteure ausgelöst werden. Haben dir unsere Blinks gefallen? Würdest du sie weiterempfehlen? Wir würden gern wissen, warum. Und natürlich auch, warum nicht. Schreib uns deine Meinung an remember@blinkist.com mit dem Betreff Syrien verstehen. Vielen Dank.